Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
Hi Melanie.
Hallo Svenja. Ich freue mich besonders, denn heute steht endlich mal wieder unser erstes Tölt-Verhör in 2024 an.
Das ist korrekt. Und da dich aktuell ein Thema beschäftigt und wir festgestellt haben, dass es nicht nur dich beschäftigt, sondern auch schon ganz schön viele andere Pferdebesitzer, haben wir beschlossen, uns mehr über das Thema Magen des Pferdes zu unterhalten und haben uns natürlich mal wieder kompetente Hilfe ins Boot geholt. Und zwar die liebe Corinna Arnold. Hallo Corinna.
Hallo.
Ja, die Corinna ist eine Expertin auf dem Thema und zwar ist sie Tierärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Leipzig. Und Corinna, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was machst du denn da genau?
Ja, hallo. Also zum Ersten freue ich mich natürlich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier heute gemeinsam über den Magen des Pferdes zu unterhalten. Was mache ich genau? Ich bin Tierärztin, studierte Veterinärmedizinerin und arbeite aber eben nicht in einer niedergelassenen Praxis, sondern in einer Universitätspferdeklinik. Das heißt, unser Standbein, oder wir haben eigentlich drei Standbeine. Das eine ist, wie schon erwähnt, die Wissenschaft. Dann natürlich die studentische Ausbildung, also die Lehre-Ausbildung zukünftiger Tierärzte. Und das dritte, aber auch recht große Standbein, ist tatsächlich die, wie man es nennt, Dienstleistung, also die kurative Klinik. Das heißt, Pferdepatienten, die vorgestellt und dann behandelt und hoffentlich geheilt und bestmöglich entlassen werden.
Das heißt, ihr seid einfach an der Praxis dran, tagtäglich, aber genauso auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Und ihr wisst auch noch, wie man das Ganze an angehende Tierärzte vermittelt.
Das ist zumindest unser Ziel.
Melanie, das klingt nach einem richtigen Jackpot für die heutige Folge, würde ich mal sagen.
Absolut.
Melanie, wieso hat dich denn dieses Thema jetzt eigentlich so umgetrieben? Kannst du da noch mal einen ganz kurzen Abriss geben?
Naja, mich hat das Thema Magen und Magenerkrankungen umgetrieben, weil ja eben, wie wir in den letzten Folgen schon drüber gesprochen hatten, bei Hallastiatna die Vermutung im Raum stand, dass sie Magenschmerzen hat. Und ich das auch schon aus der Vergangenheit von Hallastiatnas Mutter kenne, Magenprobleme. Und da ist uns einfach nochmal aufgefallen, wie weit verbreitet diese Probleme einfach sind und wie viele Pferdebesitzerinnen in ihrem Pferdeleben mit dem Thema Magen und Magenprobleme und Magengeschwüre und so weiter in Berührung kommen. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen da jetzt einfach mal jemanden fragen, der sich damit richtig auskennt und uns nicht auf, sagen wir mal, Dr. Google verlassen, weil wir wissen alle, wenn wir Dr. Google fragen, das haben wir entweder unheilbaren Krebs oder müssen irgendwelche homöopathischen Mittel schlucken und dann ist alles gelöst.
Das ist nicht ganz falsch. Corinna, jetzt sag doch mal, das Thema Pferdemagen und vor allen Dingen nicht gesunder Pferdemagen, das betrifft doch mehr Reitpferde, als man denkt, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr häufiges Problem. Das ist auch so, dass wir in unserer täglichen Praxis beziehungsweise im Klinikbetrieb sehr, sehr viele Pferde mit Magenschleimhautveränderungen oder Magenschleimhautläsionen vor allem sehen. Das heißt, Untersuchungen in dieser Hinsicht führen wir täglich durch, auch täglich mehrere. Und ja, es gibt da, wie gesagt, da können wir nachher noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, sehr unterschiedliche Prävalenzen und auch Studien, auch sehr viel Literatur zu diesem Thema. Aber man weiß, dass je nachdem von welchen Arten der Magenschleimhautveränderungen man spricht, bis zu 100% der untersuchten Pferdepopulation davon betroffen ist.
Es klingt auf jeden Fall so, als ob wir über dieses Thema dringend mal sprechen sollten. Bevor wir aber, sagen wir mal, auf die pathologische Seite eingehen, würden wir gerne erstmal drüber sprechen, was der Pferdemagen im Allgemeinen überhaupt ist und was er kann, bevor wir ins Krankheitsbild reingehen. Kannst du uns denn vielleicht zuallererst mal so ein bisschen über die Hauptfunktionen des Magens was erzählen und wie der so aufgebaut ist?
Ja, das versuche ich sehr gerne. Also prinzipiell ist es natürlich so, dass wir ja wissen, im Rahmen der Nahrungsaufnahme, da sind sich ja auch eigentlich alle Säugetiere größtenteils sehr ähnlich, wird das Futter natürlich in der Maulhöhle erstmal zerkleinert, dann eben weitertransportiert, abgeschluckt und über die Speiseröhre in den Magen befördert. Und der hat im Prinzip zunächst die Aufgabe, das Futter dort zu sammeln und natürlich aber auch schon die ersten Schritte der Verdauung zu initiieren. Im Magen werden ja diverse Säfte abgegeben. Also es entsteht am Ende der Magensaft, der zum Teil aus Magensäure, aber eben auch aus Pepsinogen, also diversen anderen Enzymen besteht, die sich mit diesem Nahrungsbrei, der aufgenommen wurde, vermischen, dort einwirken. Der Magen hat auch eine gewisse Motorik, also eine Muskelkraft, mit der der Futterbrei durchmassiert wird, was beim Pferd dazu führt, dass, wenn es jetzt so ernährt wird, wie es ernährt werden sollte, mit Raufutter, viel Raufutter, sich ein Raufutterball bildet, der ja eigentlich ganz gut wie so ein Ausguss des Magens darstellt. Genau, und dann wird von dort der Nahrungsbrei schrittweise an den Dünndarm abgegeben.
Und wie ist es denn jetzt? Ist der Magen denn ganz unterschiedlich zum, sagen wir mal jetzt, menschlichen Magen, weil Pferde ja andere Nahrung zu sich nehmen als wir?
Generell gibt es bei den Säugetieren, wozu der Mensch ja auch gehört, ganz unterschiedliche Formen von Mägen. Und zwar unterscheiden wir, also das ist jetzt eher das Gebiet der Anatomie, bei uns an der Klinik und Fakultät sind ja die Bereiche sehr gut aufgeteilt, aber prinzipiell unterscheiden wir zwischen einhöhligen und mehrhöhligen Mägen. Und dann gibt es, und das Pferd hat einen einhöhligen Magen, also im Unterschied zum Wiederkäuer gibt es im Prinzip, wie der Name schon sagt, nur diese eine Höhle. Und die ist allerdings beim Pferd zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Schleimhautbereichen. Prinzipiell ist aber dieser einhöhlige Magen dem Menschen doch noch ähnlicher. Also der Pferdemagen ist schon dem Menschen und auch Fleischfressermagen ähnlicher als beispielsweise dem Wiederkäuermagen.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass der Magen unterschiedlich in zwei verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Kannst du da nochmal ganz kurz, weil ich aus biologischer Sicht da jetzt langsam neugierig werde, uns erklären, was genau die Unterschiede sind, in vielleicht ganz einfach?
Genau. Und zwar ist es eben so, dass wir im Unterschied zum Menschen beim Pferd eben nicht ein und denselben Schleimhauttyp im gesamten Magenlumen, also dem gesamten Mageninnenraum haben, sondern wir haben ungefähr im vorderen Drittel, also wenn über die Speiseröhre das Futter in den Magen kommt, das erste Drittel des Magens besteht aus drüsenloser Schleimhaut. Man nennt das auch kutane Schleimhaut. Der Name sagt schon, die hat keine Drüsen. Und die hinteren zwei Drittel, kurz vorm oder bevor es dann in den Magenausgang und in den Dünndarm übergeht, bestehen aus Drüsenschleimhaut. Und auch da sagt es der Name, diese Schleimhaut enthält Drüsen und gibt die Verdauungssäfte in den Magenbrei ab.
Okay, das heißt also, dass wir hier auch so eine Art Magensäuregradient dann nachher haben, oder vermischt sich das relativ gut dann im gesamten Magen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die hängt nämlich davon ab, in welchem Füllungszustand der Magen ist. Prinzipiell ist es so, dass die Magensäure natürlich sehr, sehr sauer ist, also ein sehr niedriger pH-Wert vorherrscht und die sich aber hauptsächlich in diesem unteren Teil, das ist jetzt vielleicht anatomisch schwer vorzustellen, aber der Magen liegt ja so ein bisschen schräg im Pferd drin und es gibt quasi einen Teil, der eher rückenwärts nach oben gerichtet ist und ein unterer Teil, der eher bauchwärts, wenn man sich vorstellt, wie das Pferd steht, gerichtet ist. Und in diesem unteren Teil, da wo eben auch die Drüsenschleimhaut wäre, dort wird diese Magensäure produziert. Und wenn kein Futter in dem Magen ist, dann würde sich dort ein Flüssigkeitssee, wir nennen das Magensaftsee, sammeln. Und der ist natürlich, wenn man den beprobt, sehr, sehr sauer. Normalerweise hatten wir ja aber gesagt, wenn das Pferd Raufutter frisst, ist dieser Raufutterball im Magen und dieser Saft, wird wie aufgesogen von diesem Ball. Ne? Und dadurch ändern sich die pH-Werte ein ganzes Stück weit und vor allem in diesen oberen, rückenwärts gerichteten Teilen des Magens herrschen dann doch deutlich höhere pH-Werte.
Okay, das bedeutet, dass tatsächlich der Inhalt und der Füllzustand des Magens beim Pferd eine richtig wichtige Rolle nachher auch spielen wird, ne?
Ja, definitiv, auf jeden Fall.
Vielleicht können wir jetzt noch mal kurz auf den Füllzustand eingehen, weil man weiß ja, dass der Magen beim Pferd relativ klein ist. Und vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen, wie viel können denn so Pferde überhaupt fressen, bis der Magen voll ist?
Genau, der Magen, das stimmt, ist im Vergleich zur Körpergröße des Pferdes eher klein. Es werden ganz unterschiedliche Referenzwerte in der Literatur angegeben, auch gelehrt, aber ganz grob kann man sagen, so zwischen 5 und 15 Litern wird alles angegeben. Durchschnittlich geht man bei einem Warmblut- oder Großpferd eher von um die 10, 12 Liter Magenvolumen aus, also was eben an Futtermenge da hineinpassen würde. Und ja, das ist halt der Natur geschuldet, dass das Pferd eben ja im Unterschied zum Fleischfresser zum Beispiel nicht darauf angewiesen ist, einer Beute hinterher zu jagen und wenn es die einmal erhascht hat, dann große Mengen mit einem Mal zu fressen, sondern dass das Pferd normalerweise kontinuierlich die Möglichkeit hat, Futter aufzunehmen.
Und genau da sind wir jetzt schon wieder bei der Frage, wie viel Sinn macht es denn, einem Pferd wie bei uns eben Mahlzeiten zu geben, dass dann sagt, mein Pferd bekommt sein Frühstück, sein Mittagessen und sein Abendessen und darf dann da jeweils seine 2-3 Stunden fressen und zwischendrin eben Pause, so wie wir Menschen das auch machen.
Das hängt davon ab, aus was diese Mahlzeiten bestehen. Also wenn wir das jetzt sehr vermenschlichen wollen und uns vorstellen, mein Pferd bekommt sein Frühstück und das ist ein Müsli, dann wäre das natürlich sehr, sehr ungünstig und die Mittagsmahlzeit ist dann fällt mir jetzt gerade kein guter Vergleich dazu ein, aber wenn wir an solche Mahlzeiten denken, wäre das sehr ungünstig. Wenn diese Mahlzeiten bedeuten, dass die Raufutteration des Pferdes auf den ganzen Tag verteilt ist, dann ist das durchaus gut. Also wir hatten ja gerade gesagt, dass Pferde zwar zum einen von ihrer evolutionsgeschichtlichen Entwicklung darauf ausgelegt sind, ständig Futter aufnehmen zu können. Aber man muss auch sagen, man ist davon weggekommen, Pferde als Dauerfresser zu bezeichnen, sondern man sagt eher, sind sie schon irgendwo, aber größtenteils auch Dauerfuttersucher. Also Pferde verbringen einen Großteil des Tages damit, sich langsam, also nicht mehr unsere modernen Pferde, aber die phylogenetischen Vorfahren, auf die sie zurücklaufen, sich im langsamen Schritt über eher karge Weiden, Wiesen zu bewegen und dabei kontinuierlich kleine Mengen Futter aufzunehmen. Wofür sie wiederum nicht ausgelegt sind, sind den ganzen Tag auf einer sehr fetten Wiese oder an einer prall gefüllten Heuraufe zu stehen. Das heißt, wenn diese zwei Extreme, einmal das menschliche morgens, mittags, abends Müsli und auf der anderen Seite die rund um die Uhr Überangebot von Futter zur Auswahl stehen, dann wären Raufutter, rationierte Mahlzeiten dazwischen tatsächlich das Beste.
Mal noch eine ganz kleine Zwischenfrage, weil du das jetzt gerade so schön dargestellt hast. Das bedeutet doch auch, dass Futter eben nicht nur zum Erhalt der Körperfunktionen da ist, sondern für die Pferde auch sehr viel Beschäftigungsqualität haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Pferde verbringen ja einen Großteil des Tages, was wir eben gerade gesagt hatten, mit Futtersuche und natürlich auch mit Kauen und Futteraufnahme. Und das ist natürlich auch ein Problem in Haltungsformen, in denen eben keine genügend langen Zeiträume mit Futteraufnahme verbracht werden können, dass die Pferde dann natürlich entweder Alternativverhalten suchen müssen oder sich sprichwörtlich gesagt die Beine in den Bauch stehen.
Ja, das ist ja auch einfach ein Grundbedürfnis unserer Pferde, dass wir, sagen wir mal, mit der klassischen Boxenhaltung nicht decken können.
Definitiv, da sollten auf jeden Fall über Alternativen nachgedacht werden.
Jetzt höre ich schon die ersten Stimmen, die rufen, oh mein Gott, aber ich kann doch jetzt mein besonders dickes Pferd nicht den ganzen Tag füttern und ich muss dem ja vielleicht irgendwie auch sein Futter rationieren. Gibt es denn da aktuellen Stand? Was ist denn die beste Strategie, um mein Pferd, wenn wir jetzt vielleicht sehr gutes, reichhaltiges Futter haben, was kann man dann da am besten machen? Gibt es da eine Richtlinie für Pausen oder eine Idee, wie man das Ganze gestalten kann?
Das ist im Prinzip das, was ich gerade auch schon meinte mit diesem Dauerfuttersucher, aber eben nicht Dauerfresser. Das würde ich auch keinesfalls empfehlen. Also gerade, wie wir selber eben haben, Robustpferde, die eher vom Ansatztyp gekennzeichnet sind, rund um die Uhr mit energiereichem Futter zu versorgen, ist sicherlich ein Himmelfahrtskommando. Dann hat es vielleicht keine Magenschleimhautläsionen, dafür aber EMS und Hufrehe. Ob das besser ist, sei dahingestellt. Das heißt, ja, man sollte die Futteraufnahmegeschwindigkeit versuchen zu begrenzen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und wie bei allem im Leben, verschiedene Meinungen, was das einzige Nonplusultra ist. Was ich allerdings favorisiere oder empfehle, ist tatsächlich idealerweise über eine Zeitsteuerung die Fütterung auf den Tag auf mehrere Mahlzeiten. Studien haben gezeigt, mindestens 3. Erfahrungsgemäß ergibt sich aber eher, dass die Pferde 5 bis 6 Mahlzeiten am Tag bekommen, zu verteilen, in denen für eine gewisse Zeit die Pferde Zugang zu Raufutter haben. Man kann dann auch in dieser Zeit die Futteraufnahme nochmal etwas begrenzen durch die Verwendung von Heunetzen. Auch da gibt es solche und solche Stimmen, aber es gibt sehr viel unterschiedliche Arten von Heunetzen, was die Maschengröße betrifft, also wie viel man da wirklich Futteraufnahme auch verlangsamt. Aber es gibt darüber Möglichkeiten, das Pferd im Endeffekt den ganzen Tag zu beschäftigen, ohne ihm unkontrolliert Futter zukommen zu lassen.
Ja, das ist ja nämlich genau das, was man ganz oft liest. Wenn ich den Magen schonen will, darf mein Pferd keine Pausen länger als 3-4 Stunden haben. Ist es denn wirklich noch so? Stimmt das?
Also es gibt Empfehlungen, dass gewisse Pausen nicht überschritten werden sollen. Allerdings liegen die nicht bei 3 bis 4 Stunden, sondern etwa bei um die 6 Stunden. Dass man sagt, größere Pausen als 6 Stunden sind tatsächlich nachteilig für die Magengesundheit. Aber im Umkehrschluss ist es eben auch so, dass sicherlich 3-4 Stunden Pausen in Ordnung sind. Und was man auch regelmäßig hört, gerade wenn Pferde in einer Ad libitum Fütterung stehen, also immer Zugang zu Futter haben, die machen auch selbst Pausen und das dürfen die auch. Also es gibt auch immer wieder Besitzer, die dann besorgt sind, wenn mal feststellen, dass ihr Pferd da eben abseits steht. Gut, vielleicht nicht zu den Zeiten, wo der Rest der Herde frisst, aber dann, das halt alle Pferde einfach eine Pause machen und eine Zeit lang rumstehen und nichts tun. Aber es geht darum, ob das Pferd Zugang und die Möglichkeit zum Futter hätte. Wenn es das von sich aus nicht möchte, dann darf das durchaus eine Pause machen.
Ich glaube, das ist wirklich daher geschuldet, dass man überall so schon fast panisch aufpassen will, dass das Pferd ja keine Fresspausen macht, damit es nicht magenkrank wird. Und dann erschrickt man sich schon, wenn das Pferd irgendwo in der Ecke steht und man denkt, oh Gott, ist es jetzt krank oder hat das irgendwas? Oder weil es gibt einfach so viel Informationen, die so einseitig sind, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man das findet. Und das ist eigentlich ziemlich gefährlich.
Ja, das stimmt. Das wird auch schnell einiges plakativ dargestellt. Es gibt, wie alle Dinge in der Medizin und sicherlich auch im Reitsport, es gibt nur diese eine Wahrheit und die ist richtig. Schön wäre es, wenn es so wäre.
Wäre so viel einfacher, ja. Jetzt wollen wir aber erstmal, bevor wir weiter auf Problematiken und Herausforderungen in der Fütterung und des Gesunderhaltens des Pferdemagens gehen, wollen wir erst noch mal ein bisschen zurück zum Ursprung. Ich weiß schon, Melanie will schon direkt voll ins Thema einsteigen. Sie ist schon bereit. Aber ich habe mir ja vor kurzem mal eine Frage gestellt. Also meine Pferde stehen fast das ganze Jahr auf einer Weide, wo sie auch etwas Gras immer zwischendurch bekommen. Das bedeutet, dass ich nicht so schlimm das Thema Anweiden habe wie andere Leute jetzt, die jetzt ihre Pferde im Winter zum Beispiel nicht auf Gras stehen haben. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass mein Pony jetzt dieses Jahr das erste Mal angefangen hat, heute einmal aufzustoßen. Und da habe ich mich dann gefragt, was passiert eigentlich im Pferdemagen, wenn ein Pferd zum Beispiel Gras verdaut oder wenn es zum Beispiel Heu verdaut? Gibt es da Unterschiede in der Verdauung?
In Bezug auf den Magen sollte das keinen so großen Unterschied machen. Also da ist eigentlich alles, was wir zum Rauhfutter prinzipiell zählen. Und es ist natürlich so, dass Gras natürlich einen viel höheren Feuchtigkeitsgehalt hat als das konservierte Heu. Aber prinzipiell ist es auch Rauhfutter, Rohfaser, was das Pferd aufnimmt, im Unterschied zum Kraftfutter. All diese Dinge, wenn das Pferd genügend davon aufnehmen kann, das gut durchkaut, einspeichelt, abschluckt, sich nicht überfrisst, also gerade wenn das nur so kleine Spitzen sind, was die Pferde immer zur Verfügung haben, eine Gefahr ist sicherlich auch, wenn Pferde eben unangeweidet, nicht nur in Bezug auf die Darmflora, sondern auch in Bezug auf tatsächlich Magenüberladungen, auf eine große grüne Wiese geraten und dann eben natürlich so, wie wenn wir vor einem Fach mit Schokolade alleine gelassen werden, sehr viel davon fressen, dass das natürlich zu Problemen führt. Aber prinzipiell sollte das eigentlich keine nachteiligen Effekte haben.
Okay, aber das bedeutet, dass im Prinzip für das Pferd oder den Magen per se es erstmal keinen Unterschied macht, ob es jetzt Gras oder Heu zur Verfügung hat. Also abgesehen von der Gewöhnung.
Solange das ein gesunder Pferdemagen ist nicht. Es spielt manchmal eine Rolle, welche dieser Rauhfutterquellen man eben verwendet, wenn die Pferde Pathologien anderer als Magen, Schleimhautläsionen haben, ne, weil es da eben tatsächlich Unterschiede gibt, was auch schneller wieder aus dem Magen heraustransportiert werden kann, von der Faserlänge abhängig. Genau, aber für die Magenschleimhautläsion sollte beides, wenn das Pferd entsprechend angeweidet ist und das gewöhnt ist, beides gleich gut sein.
Und wie ist das mit dem Kraftfutter? Also sprich Getreidefutter zum Beispiel?
Ja, mit dem Kraftfutter ist es natürlich durchaus ein Unterschied. Und wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr das in eurem letzten Podcast schon gut erklärt mit dem Unterschied zum der Dauer der Aufnahme dieser Futtermittel. Wir hatten ja gerade gesagt, Rauhfutter muss richtig gut gekaut werden. Und natürlich ist es so, je strukturreicher es ist, umso besser wird es gekaut. Also umso mehr wird es eingespeichert. Das ist natürlich auch im Vergleich von Heu zu Gras so. Aber Kraftfutter wird eben eher sehr gerne gefressen, weil es halt einfach die Schokolade der Pferde ist, wird schnell gefressen. Also man hat eine große Motivation als Pferd, das schnell aufzunehmen, wird wenig gekaut, muss auch nicht so stark zerkleinert werden, weil es eben für das Pferd auf den ersten Blick nicht so faserig ist und kommt dann natürlich viel weniger durch Speichelbicarbonat gepuffert im Magen an. Im Magen dann wiederum formt es auch keinen, wie wir vorhin genannt haben, so einen schönen Rauhfutterball, sondern bleibt eben eher auch länger im Magen liegen, bis es wieder entsprechend, also Rauhfutter wird kontinuierlicher weiter abgegeben. Und dann ist natürlich, was auch gerade schon angesprochen wurde, der Stärkegehalt spielt eine große Rolle. Also wie viel Stärke enthält das Kraftfutter, was das Pferd angeboten bekommt, weil natürlich eben auch durch bakterielle Prozesse im Magen diese Stärke natürlich zu freien, also flüchtigen Fettsäuren oder kurzkettigen Fettsäuren abgebaut wird, die wiederum selbst schleimhautschädigend sind.
Mhm. Wenn ich da jetzt kurz einspringen darf, du hast ja auch Islampferde.
Richtig.
Macht das denn einen Unterschied bei unseren Islampferden, sprich so Robustrassen und zum Beispiel Warmblütern oder großen Sportpferden?
Die physiologische Wirkung eines stärkereichen Kraftfutters auf den Magen sollte keinen Unterschied machen. Zumindest ist mir da jetzt keine Studie bekannt, die das klar zeigt. Was allerdings, es gibt ja wie gesagt auch einige wenige Studien zu Magenschleimhautläsionen bei Islandpferden speziell. Und was da eben auffällt, ist eben, dass Islandpferde ja für gewöhnlich einfach weniger Kraftfutter und auch weniger stärkereiches Kraftfutter erhalten. Es gibt tatsächlich eine Studie aus Island, wo sogar die Kraftfutterfütterung protektiv, also begünstigend auf die Reduktion von Magenschleimhautläsionen war. Das muss man allerdings vielleicht ein bisschen erklären, wie das passiert ist. Nämlich waren die Pferde, die einmal täglich ein Krippenfutter, ein Zusatzfutter erhalten haben, waren gleichzeitig auch die Pferde in der Gruppe oder beim Auswerten der Managementfaktoren, die damit eine Rolle spielten, die einfach mehr Raufutter und mehrere Mahlzeiten Raufutter am Tag erhalten haben. Also oft sind Variablen bei einer Studie ja auch voneinander abhängig. Und wenn ich jetzt meinetwegen mir vorstelle, dass ich ein Extrem vergleiche von einem Pferdebesitzer, der sich jetzt sehr wenig Gedanken macht und sämtliche Managementfaktoren falsch gibt es nicht, aber falsch machen würde, und auf die andere Seite einen Stelle, der alles richtig macht, dann ist natürlich klar, was am Ende statistisch dabei rauskommt, aber die Faktoren hängen zum Teil voneinander ab. Ja, aber das, wie gesagt, also meistens ist es so, dass Islandpferde einfach weniger stärkereiches Kraftfutter erhalten.
Ja, weil man kennt ja auch zum Beispiel, ja, Müsli ist schlecht für den Magen. Wenn du jetzt aber sagst, es gibt sogar Anzeichen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist. Was ist denn genau schlecht für den Magen? Wenn jetzt ich eine Müsli-Fütterung habe und du meinst, das bleibt länger im Magen, wie kann ich denn verhindern, dass das vielleicht nicht so lange im Magen bleibt?
Das möchte ich nicht unbedingt so betonen, dass es vielleicht nicht schlecht ist. Also schlecht ist sowieso ein sehr starkes Wort. Aber prinzipiell ist Krippenfutter, denke ich, immer nachteilig im Vergleich zu Raufutter für den Magen. Nur, dass es wahrscheinlich beim Islandpferd nicht so eine große Rolle spielt wie bei einem Sportpferd, was mehrmals täglich große Mengen Kraftfutter verabreicht bekommt. Was allerdings zumindest begünstigend sein könnte oder ist begünstigend ist, wäre dem Pferd, wenn ich dem Pferd Krippenfutter geben möchte, / muss, aus welchem Grund auch immer, ist es natürlich vorher mit Raufutter zu füttern. Ne, also dass eben dieses Krippenfutter in welcher Menge auch immer, was auch immer die Nutzungsart meines Pferdes ist, möglichst nicht auf einen leeren, nüchternen Magen, nachdem das Pferd zum Beispiel aus irgendeinem Grund eine lange Nüchternphase hatte, als erstes gegeben wird. Das war früher aber auch eher in Warmblutstellen so gängige Praxis, dass der Stallmeister früh in den Stall kommt und als allererstes erstmal alle Pferde in ihre Boxen, in den Trog, eine Schippe, Hafer, Kraftfutter, was auch immer geworfen kriegen. Dann sind sie erstmal kurz ruhig und dann kann man in Ruhe das Heu verteilen. Und das ist natürlich genau das, was man nicht machen sollte.
Wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt sage, ich ersetze einen Teil von meinem Krippenfutter zum Beispiel durch Heukops anstatt Müsli oder sowas, können wir dadurch dann diesen Effekt ein bisschen vermindern und sagen, wir nehmen eine Gras-Heubasis anstelle von einer Stärke von einem Getreide zum Beispiel?
Das ist auf jeden Fall zumindest die Empfehlung, also auch die Empfehlung, die wir zum Beispiel unseren Patienten während Behandlungsphasen von Magenschleimhautläsionen geben, wenn diese Pferde auf ein Krippenfutter nicht verzichten können, zum Beispiel, weil dies ja unser Patientengut ist, eine weite Zahl an verschiedenen Pferdetypen und Nutzungsarten. Und wenn die in Haltungsformen sich befinden, in denen man eben darauf nicht verzichten kann, weil zum Beispiel alle anderen Pferde was bekommen, dann ist das definitiv die Empfehlung, ne? Diesem Pferd Heukops oder Graspellets oder irgendetwas auf Raufutterbasis zu geben, was man in die Krippe vorlegen kann.
Ich meine, bei manchen reicht es ja auch von der Energie einfach her nicht. Bei unseren Isländern reicht das Raufutter tendenziell wunderbar von der Energie. Aber wenn du jetzt ein Warmblutsportpferd hast, die brauchen ja oft auch einfach noch mehr, weil sie gar nicht so viel Heu fressen können, wie sie an Energie vielleicht für ihren Sport brauchen.
Ja, das wird zumindest immer wieder so befürchtet oder postuliert. Das hängt sicherlich vom Leistungslevel ab. Also wenn wir von einem sehr starken Hochleistungspferd sprechen, könnte das schwierig werden. Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, ohne stärkereiche Fütterung Energiedefizite auszugleichen. Also zum einen, das ist immer die Frage, was man zur Verfügung hat, aber es gibt ja unterschiedliche Heuqualitäten. Und gerade wenn man eben was man vielleicht nicht so als Pferdeheu bezeichnen würde, aber ein eher hochkalorisches, energiereiches Heu beziehen kann, dann ist das für das Sportpferd sicherlich auch gut. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eben zum Beispiel über Fette und Öle die Energiedichte in der Ration zu erhöhen, ohne da große Mengen an Kohlenhydraten zu verabreichen.
Das heißt, bei euch ist auch immer die Devise, wenn möglich, dann Kohlenhydrate vermeiden.
Genau, definitiv. Also auf jeden Fall, bei uns ist ja der gängige Weg, dass wir die Pferde vorgestellt bekommen und dann eben die Magenschleimhautläsionen diagnostizieren und dann sich in den meisten Fällen eine Behandlung anschließt und auf jeden Fall während dieser Behandlungsphase und dann, da können wir aber später noch drüber sprechen, ja auch die Kontrolle des Behandlungserfolges und wenn dieser möglichst hoch war, dann sollte natürlich auch Maßnahmen ergriffen werden, dass es möglichst nicht gleich wieder zu Magengeschwüren kommt.
Du hattest jetzt gerade so schön eine etwas kalorischere Rauffutter-Variante angesprochen. Tatsächlich haben wir auch in der letzten Folge ja über die verschiedenen Rauffutter-Varianten gesprochen, also Heu, Heulage und Silage. Und das hat doch bei manchen, ja, Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für einen kleinen Aufschrei gesorgt, als wir das Thema Silage in den Mund genommen haben. Kannst du uns denn mal deine Einschätzung dazu geben? Ist Silage wirklich schädlich fürs Pferd und was hat es damit auf sich, dass zum Beispiel die Milchsäurebakterien nicht verstoffwechselt oder die Milchsäure nicht verstoffwechselt werden kann?
Ja, ich muss zum einen natürlich gestehen, dass ich kein Tierernährungsexperte bin. Es gibt Personen, die da auf jeden Fall sich ihr ganzes Berufsleben ausschließlich damit beschäftigen, aber es beschäftigt uns natürlich auch immer wieder in der täglichen Praxis. Wenn wir eher von Heulage sprechen, was ja häufiger in der Pferdefütterung verwendet wird, also richtige Silage, wie man sie vom Rind kennt, wird ja eher selten in der Pferdefütterung eingesetzt, dann ist es tatsächlich so, dass wir das nicht ablehnen oder nicht den Eindruck teilen, dass man das im Pferd nicht füttern darf, weil es meistens so ist, dass die Heulage sich gar nicht so großartig vom Heu selbst unterscheidet. Also die hat lediglich einen etwas geringeren Trocknungsgrad, also dass es etwas früher gepresst ist. Aber es ist von der Zusammensetzung der Wiese, zumindest das, was modernerweise so als Heulage hergestellt wird, dem Heu meistens sehr, sehr ähnlich. Und eben weil dieser Feuchtigkeitsgehalt oft gar nicht so sehr viel höher ist, kommt es meistens gar nicht zu dieser richtigen Milchsäuregärung und deutlichen Milchsäurebildung, die dann in irgendeiner Weise zum Problem kommen könnte. Also nein, wir haben da tatsächlich keine Vorbehalte, zumindest nicht aus diesen Gründen Heulage zu füttern. Und gerade eben bei Pferden mit Atemwegserkrankungen ist das ja oft eine probate Alternative. Was halt schwieriger ist, und da weiß ich auch keine richtige Lösung dafür, ist natürlich, wie man an eine qualitativ hochwertige Heulage kommt. Also wo man vor allen Dingen eben, das hattet ihr ja, glaube ich, auch schon angesprochen, diese Botulismusgefahr, wo man das möglichst minimieren kann.
Du brauchst einfach einen Bauer deines Vertrauens, mit dem man das gemeinsam produzieren kann, oder jemand, der einfach einen Plan hat, was er da tut.
Und das ist gar nicht so einfach.
So ist es. Jetzt haben wir ja schon mega viel über Fütterung gesprochen. Ich will jetzt aber den Bogen zum Magen selber wieder schlagen. Und zwar, gibt es denn bestimmte Merkmale für einen gut funktionierenden und gesunden Magen? Ich als Pferdebesitzerin, kann ich irgendwie, ich sag mal, prüfen oder herausfinden, ob der Magen gut funktioniert von meinem Pferd?
Da müssten wir vielleicht schon etwas vorgreifen in Bezug auf die Symptome von, Magenproblemen. Es gibt ja nun verschiedene Pathologien, die im Magen vorliegen können, aber das häufigste, wovon wir es ja auch bisher hatten, sind ja Magenschleimhautläsionen. Und das ist ja eine Vielzahl an Symptomen beschrieben, die ganz klassisch eben sowas wie rezidivierende Koliken, wiederkehrende Koliken, unübliches Fressverhalten, also dass die Pferde eben entweder kein Rauffutter, Rauffutter ungern fressen, dafür eher ihr Kraftfutter, oder häufiger noch andersrum, das Rauffutter fressen, aber das Kraftfutter überlassen, während der Futteraufnahme Koliksymptome zeigen, die Futteraufnahme unterbrechen, solche Dinge. Das wären ja Symptome, die zwar nicht pathognomonisch, also nicht definitiv beweisend für Magenschleimhautläsionen sind, aber häufig damit assoziiert. Und im Umkehrschluss kann man natürlich sagen, wenn ich all das bei meinem Pferd nicht beobachte, ist das ein Zeichen oder ist das zumindest ein Hinweis in die Richtung, dass mein Pferd hoffentlich keine Magenprobleme hat. Aber richtig Möglichkeiten, das von außen zu erkennen, entweder A zu beweisen oder B auszuschließen, gibt es eigentlich nicht. Ich würde wahrscheinlich zusammenfassen, alles, was mir als Besitzer den Eindruck vermittelt, dass mein Pferd rundum gesund ist, ist sicherlich günstig. Also es verhält sich normal. Es ist normal im Umgang mit seinen Artgenossen, im Umgang mit dem Menschen. Es verhält sich beim Satteln normal. Es ist beim Reiten, ja, möglichst so, wie ich mir das wünsche. Da ist dann immer die Frage, liegt es am Magen oder liegt es vielleicht auch doch an reiterlichen Gründen, wenn nicht alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Frisst es völlig normal, setzt es normal Kot ab. Also das wären so Indikatoren, dass ein Pferd hoffentlich einen gesunden Magen hat.
Also wenn wir nichts merken, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Das geht ja irgendwie für fast alles so. Solange wir ein gutes Bauchgefühl haben, hat unser Pferd hoffentlich auch ein gutes Bauchgefühl.
Aber man muss das schon wieder relativieren, dass man natürlich viele Dinge auch erst spät feststellt. Und gerade eben Pferde gut darin sind, Symptome zu verstecken, und je robuster sie sind, vielleicht noch umso mehr, sich nicht sofort anmerken zu lassen, wenn ein Problem besteht. Also zum Beispiel Gewichtsverlust, haben wir gerade nicht erwähnt, würde auch dazu gehören. Aber wenn man das schon sieht, dann ist meistens auch schon ein größeres Problem vorliegend. Also leider ist es nicht so einfach, dass man eben sagen kann, wenn ich nichts sehe, dann ist mit Sicherheit auch alles gut.
Und ich meine, gerade unsere Islampferde sind ja nicht dafür bekannt, dass sie Schmerzen schnell zeigen.
Ja.
Und wenn da dann irgendwas im Argen ist, dann ist es ja meistens schon ein bisschen schlimmer als jetzt bei einem Warmblut, das schon beim ersten Mückenstich im Kreis läuft.
Und auch das ist aber individuell von Pferd zu Pferd sehr unterschiedlich. Das ist ja auch ein Problem, da greifen wir vielleicht auch schon ein bisschen vor. Aber den Zusammenhang zwischen einmal diagnostizierten Magenschleimhautveränderungen und dem Einfluss auf das Pferd zu stellen, das ist auch gar nicht so einfach. Es gibt Pferde mit gravierenden Veränderungen, die dafür gar nicht so starke Symptome zeigen. Und im Umkehrschluss gibt es natürlich Pferde mit vergleichsweise geringen Läsionen, wo das aber einen großen Einfluss auf das individuelle Pferd hat. Wir sind ja auch unterschiedlich empfindlich.
Und auf diese ganzen, ja, auf diese ganzen Gegebenheiten der, sagen wir mal, pathologischen Seite des Magens gehen wir am besten nächste Woche nochmal genauer ein und lassen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal hier die Infos, die wir jetzt bekommen haben von dir, liebe Corinna, verdauen. Was sagst du, Melanie?
Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt hier mal den Cliffhanger für euch. Und ihr müsst bis nächste Woche warten. Und da geht's ans Eingemachte.